Das passt in gewisser Weise zur Geschichte des Volkes Israel. Und um die geht es heute im vorgesehenen Predigttext. Wir blenden zurück in das zweite Buch Mose, zur Zeit der Wanderung des Volkes Israel in der Wüste. Die Predigt trägt den Titel habe ich schon wieder die Reihenfolge vertauscht. Na gut, macht nichts. Wie Gott uns nahe ist. Wie Gott uns nahe ist. Gott hatte das Volk Israel gerade aus der Sklaverei befreit. Sie konnten mit ihm ein neues Leben beginnen. Allerdings wurde schon kurz danach deutlich, dass dieses Volk, so wie viele Menschen, nein, wie alle Menschen bis heute, Gott immer wieder durch ein tiefsitzendes Misstrauen herausfordern. Und nun hatten sie allen die Krone aufgesetzt und sich das sogenannte goldene Kalb gemacht. Mose, der Anführer, den Gott ihnen geschickt hatte, der sie aus dem Land, aus der Sklaverei geführt hat, der war für 40 Tage auf den Berg gegangen, um die guten 10 Gebote Gottes dort abzuholen, und das Volk wurde nervös. Nun hatten sie gar nichts mehr, woran sie sich ihrer Wahrnehmung nach halten konnten. Jetzt machten sie sich selber einen Gott. Den hat man wenigstens im Griff. Da weiß man wenigstens, was man hat. Dann ist das alles nicht so unsichtbar und so unsicher. Die religiösen Gefühle kann der doch auch zufriedenstellen, die wir haben. Und Gott hatte jetzt die Nase voll. Er drohte damit, das Volk aufzugeben, weil es sich nur um sich selbst dreht. Er will nicht mehr unter ihnen sein, denn er würde sie sonst vernichten, sagte er. Gott will ihnen auch das neue Land schenken, das er ihnen versprochen hat, aber ohne ihn. Das Volk wurde an dieser Stelle jetzt nicht gefragt. Mose war ja auf dem Berg im Gespräch mit Gott, wie Gott mit einem Freund, wie ein Mann mit einem Freund redet, wird da beschrieben. Und man könnte sich ja nun zufrieden geben. Vielleicht hätte das Volk gesagt, na gut, also ein Land, wo Milch und Honig fließt, ein großartiges Land, was uns versprochen wird, Gott will nicht mit, na gut, wenn er meint, dann gehen wir eben ohne ihn dahin. Das ist ja so in unserem Leben, vielleicht ja auch nur bei mir, manchmal sind einem ja die Sachen, die Gott einem schenken soll, viel wichtiger. Hauptsache, er macht, was ich will. Beziehungsweise merken tut man das ja daran, dass wenn er nicht macht, was wir wollen, wir dann auch ganz unzufrieden werden. Und dann ja Gott offensichtlich doch nicht da ist oder doch nicht für uns da ist. Wenn es denn alles immer so anders kommt, lohnt sich ja gar nicht zu glauben, bringt ja nichts. Ist im Grunde das Gleiche. Aber Mose war auf einer anderen Ebene unterwegs. Ohne Gott ist für ihn dieses versprochene Land gar nichts. Gott würde auch noch zum gespött werden ringsherum. Und da wird Mose ganz empfindlich, wenn Gott die Ehre gestohlen wird. Und deshalb fängt er an, mit Gott zu ringen und hält ihm vor, dass er doch gesagt hat, er hätte Gnade vor seinen Augen gefunden und es ist doch auch sein Volk, um das es hier geht. Und er will jetzt wissen, wie sie Vergebung bekommen können. Und Gott lässt sich darauf tatsächlich ein. Das ist verrückt. Tut's euch gerne an, zweites Buch Mose, nochmal das in Ruhe zu lesen. Er verspricht, dass sein Angesicht vor ihnen hergehen wird, also dass er doch mitkommen wird. Und Mose sagt dann auch nochmal, ja, wenn du nicht mitkommst, brauchst du uns auch gar nicht da reinführen. Es ist doch dein Volk. Und das ist daran zu erkennen, dass du uns nahe bist. Und wo er nun mit Gott schon mal in seinem so intensiven Gespräch ist, wir wissen ja gar nicht, was Mose genau bewegt hat, aber wo Gott ihm jetzt zugesagt hat, was er sich gewünscht hat, nämlich, dass er doch dieses Volk weiter begleitet, da wagt sich Mose noch einen Schritt weiter. Das lesen wir, das ist heute der Predigttext. Achso, halt, jetzt ja wieder zurück. Und Mose sprach, jetzt so im Anschluss an dieses Gespräch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Da steht der Gottesname, wo Herr in Großbuchstaben steht. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Niemand anderes als Mose bekommt diese Erfahrung mit. Wir gucken uns das an, wie gesagt, unter dem Titel Wie Gott uns nahe ist. Ich habe es in zwei Teile geteilt. Gottes Nähe ersehnen. Zweitens, Gottes Nähe erfahren. Gottes Nähe ersehnen. Erstmal ist hier von Sehnsucht die Rede. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Sehen. Also mit den Sinnesorganen wahrnehmen können. Wir könnten heute wahrscheinlich fühlen einsetzen. Hat ja mal Arno Backhaus vor Jahren auf einem Männertag gesagt: Wie erreichen wir eine Generation, die mit den Gefühlen denkt? Und was hat er noch gesagt? Mit dem, also jedenfalls, die nur noch fühlt, eigentlich. Das ist spannend. Lass mich sehen. Herrlichkeit. Mose will Gottes Gewicht sehen. So heißt es wörtlich. Seine Würde, seine Macht, seine Majestät, seine Kraft, seine Größe, sein Wunderwirken, seine Ehre. All das fasst dieser Begriff. Da muss einem ja fast der Atem stocken. Gott sagt es auch. Das geht nicht. Das überlebt keiner. Auch du nicht. Im Himmel ist uns das ja versprochen tatsächlich. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Aber bis dahin ist da eine Grenze. Das funktioniert nicht, sagt Gott. Aber Mose braucht diese Vergewisserung, dass Gott mit ihm gnädig weitergeht. Denn wenn Gott nicht für uns Menschen ist, dann sind wir völlig am Ende, dann brauchen wir gar nichts mehr machen. Ihm war das in diesem Moment klar, während es vielen anderen nicht klar ist. Mose sehnt sich nach Gott. Er tritt für das Volk ein, damit Gott ihm nahe ist. Er weiß, ohne Gott ist alles nichts. Und nun sagt Gott ihm: Sehen kannst du das nicht, aber hören. Hören geht. Wenn Gott spricht. Das ist auch unsere Situation. Wir können nur uns an das halten, was Gott uns gesagt hat, hat aufschreiben lassen. Mitunter reicht uns das nicht. Die Sehnsucht steht nach tiefer Gemeinschaft. Und viele haben Mühe damit, wie soll ich denn aus dieser Bibel die Erkenntnis schöpfen und das für mich ins Herz übernehmen, dass Gott für mich da ist. Sehnsucht nach Gott. Gott will all sein Gutsein, seine Güte an Mose vorüberziehen lassen. Und er will seinen Namen hören lassen, der sein Wesen beschreibt. Aber wir haben in dieser Welt nicht das Sehen. Wir haben das Glauben. Das Halten an einen unsichtbaren Gott. Der Name Gottes, hier jetzt so übersetzt, vorher wurde mal bei Mose, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich bin übersetzt. Hier wird er übersetzt von Gott selber: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das tiefsitzende Misstrauen in unseren Herzen fängt möglicherweise jetzt sofort an zu sagen, guck mal, man kann sich bei Gott nicht sicher sein. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Gott sucht sich das einfach aus und man weiß nie. So kommt uns das vielleicht auch in unserem Leben vor. Wenn Gott uns gnädig wäre, dann dürften wir doch das, womit wir gerade Probleme haben, gar nicht haben. Da müssten wir doch alle gesund sein. Da müssten doch viel mehr Wunder geschehen. Da müssten uns die Leute, die Jesus kennenlernen wollen, die Tür einrennen. Dann dürfte ich mich nicht schon lange nach einem Partner sehnen und diese Sehnsucht geht ins Leere. Dann dürfte meine Ehe nicht so schwierig sein. Dann dürfte die Arbeit nicht so mühsam sein. Oder ich schon wieder auf der Suche sein müssen. Dann dürften mich Menschen nicht so oft enttäuschen. Dann dürften. Wenn Gott gut zu mir wäre, wenn er mir wohlgesonnen wäre, dann wäre doch in meinem Leben alles gut im Sinne dessen, wie ich mir das vorstelle. Das würden wir nie zugeben, aber es könnte sein, dass unsere Reaktion auf unser Leben das oft zeigt, wie wir dann nämlich zu Gott stehen und wie gewiss wir dann seiner Zuwendung noch sind. Dabei sagt dieser Satz überhaupt nicht, dass Gott willkürlich ist. Er sagt nur, wenn ich jemandem gnädig bin, dann bin ich dem gnädig und niemand kann dagegen was machen. Wenn ich mich über jemanden erbarme, dann erbarme ich mich über den und alle können was dagegen haben, aber es nützt ihnen nichts. Denn ich bin frei. Ich mache das, wie ich will. Das ist ja das Problem, Gott, dass du immer willst. Kannst du nicht mal machen, wie ich will. Einmal in meinem Leben, bitte einmal mach es ordentlich. Wieso spielt unser Herz denn sonst so oft verrückt? Beim Volk war es auch so. Ja, wir sehen Gott nicht, genau. Deswegen wird es uns schleierhaft, als ob Gott sich irgendwie verändert haben könnte, seit es zwischen ihm und uns angefangen hat. Das ist schon verrückt. Wir haben sein Wort. Ich bin auf jeden Fall gnädig. Hat er gerade zugesagt vorher. Und so sagt er das auch. Da kann kommen, was will. Und ich bin gnädig, weil ich euch liebe. Einen anderen Grund gibt es nicht. Es gibt auch keinen besseren. Davon mal abgesehen. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Du kannst es dir nicht kaufen. Du kannst es nicht erarbeiten. Du kannst es dir nicht erquälen, indem du selbst mit dir so umgehst, dass ich mich irgendwie erbarmen muss. Haben wir als Kinder schon gelernt. Habe ich schon erzählt, ich habe mich ja auf den Boden geworfen, damit meine Mutter macht, was ich will und die Luft angehalten. Bis mein Bruder irgendwann gesagt hat, hau ihm doch mal eine runter. Und dann macht die das auch noch. Da war es wohl vorbei. Meine älteren Geschwister erzählen. Ich habe während meines Studiums dann einmal ja auch mit dem Seelsorger immer Kontakt gehabt, aber natürlich auch sonst Dozenten getroffen. Mit einem kam ich mal ins Gespräch, als wir da so einen Einsatz gemacht haben. Und ich erzählte ihm so ein bisschen, dass ich das irgendwie alles nicht mehr glauben kann. Und er sagte, könnte es sein, dass du eine neue Begegnung mit Gott brauchst? Ja, eine Begegnung mit Gott. Da habe ich gedacht, jawohl, wenn er mal wieder so richtig reinfunken würde, mal ihm, denn wäre mir wieder alles klar. Hat er ja so oft und jahrelang immer gemacht. Und mir war trotzdem nicht alles klar. Aber man denkt ja immer, wenn Gott das jetzt nochmal so machen würde, dann würde ich es auch glauben. Genau. Es gab eine neue Begegnung mit Gott, aber völlig anders, als ich dachte. Denn Gott lässt uns seine Nähe ganz anders erfahren, möglicherweise, als wir uns das vorstellen. Darum geht es als zweites, Gottes Nähe erfahren. Gott gewährt der Sehnsucht von Mose jetzt einen Einblick. Allerdings beschreibt er ihm schon, bevor das geschieht, das Geschehen kommt dann erst im Kapitel danach, aber bevor es geschieht, beschreibt er ihm schon, es wird aber sein, wie so oft im Leben. Du kannst es erst im Nachhinein entdecken. Du kannst mir nur hinterher gucken. mich sehen, geht nicht. Das Sehen und Greifen können wir mit dem Gott, den wir uns selber gemacht haben. Den können wir festhalten. Da haben wir das goldene Kalb und sagen, das ist mein Gott. Und dann können wir schön irgendwas tun, damit er uns gnädig ist und damit er tut, was wir wollen. Meiner Ansicht nach ist das der Grund für viel Religion in unserer Welt. Wir suchen uns irgendwas und dann, wir sind auch bereit, also große Opfer zu bringen. Ja, wir arbeiten ja vielleicht auch mit in der Gemeinschaft. Wir spenden ja auch Geld. Ich meine, da muss doch Gott auch irgendwann mal sich ein bisschen erweichen lassen und mal machen, was ich will. Und mal auch sich mir ein bisschen zuwenden. So einen schönen, selbstgemachten Gott. Das ist doch was, das ist was Tolles. Ist nur eben tot. Gott macht es ganz anders. Mein Gesicht kannst du nicht sehen, sagt der Mose. Das würdest du nicht überleben. Aber es ist hier ein Raum. Auf dem Fels kannst du stehen. Das ist mir mal so eingeschlagen bei mir, als ich da saß in der Arztpraxis und habe Bibel gelesen, weil ich da lange warten musste. Und da habe ich ausgerechnet diesen Text gelesen, schon etliche Jahre her. Und plötzlich fiel mir dazu aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 10 ein, dass da steht, der geistliche Felsen, der ihnen folgte, war Christus. Der Fels ist Christus. Das ist Jesus. Das ist der Ort, wo wir stehen können und Gottes Nähe uns nicht vernichtet. Gott ist in unsere Verhältnisse gekommen, ihr Lieben. Haben wir an Weihnachten gerade gefeiert. Er hat sich in deine Haut gesteckt. Ja, sagst du. Ja, dass er Mensch geworden ist, das ist ja das eine. Aber so wie ich Menschsein erlebe, hat er das ja nicht. Er hat ja nicht mit diesem tiefen Misstrauen gegen Gott zu tun. Mit dem, was die Bibel Sünde nennt, die in meinem Leben auch so viel kaputt gemacht hat. Man macht sich ja auch vieles selber kaputt im Leben. Das hat doch Jesus nicht gehabt. Der kannte doch keine Sünde. Meine auf jeden Fall auch nicht. Stimmt das? Ich lese in der Bibel, dass er deine und meine Sünde getragen hat, als er am Kreuz rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat ihm auch das Leben kaputt gemacht. Das ist eine heilige Stunde, wenn wir entdecken, nicht die anderen machen dein Leben kaputt, sondern du selbst. Das ist eine heilige Stunde. Wer da noch nicht angekommen ist, der hat es noch vor sich. Nicht die anderen verursachen die Probleme in meinem Leben. Natürlich machen die eine Menge kaputt. Und auch die Umstände und was weiß ich nicht alles. Aber das ist aus meiner Sicht zutiefst Inhalt der Bibel, dass wir selbst die Verursacher eines kaputten Lebens sind. Von kaputten Beziehungen, von kaputten Verhältnissen. Ja, es gibt Lebensgeschichten, da haben Menschen wirklich eine Menge zerstört. Ja. Aber die gute Nachricht, selbst die Verantwortung auch mal für das zu übernehmen, was in deinem Leben geschieht, ist, du bist ihnen nicht ausgeliefert. Ja, es ist wirklich schlimm mitunter, was im Leben von Menschen durch andere Menschen passiert ist. Aber du kannst dich entscheiden. Entweder redest du dich weiter damit raus, dass jetzt aus dir nichts werden kann und du auch nichts bist und sonst irgendwas. Oder du entdeckst, es kommt immer darauf an, wie ich damit umgehe. Und dieses Misstrauen gegen Gott steckt in meinem Herzen, nicht nur im Herzen der anderen. Und da ist Christus hineingekommen und hat es am Kreuz auf sich genommen. Um in dem Beispiel von Klaus Vollmer, das Jan Seel uns vielen Dank angeführt hat, zu sprechen. Ja, da kommt einer und sagt, ich übernehme die Strafe. Ja, es ist nicht nur irgendeiner, es ist sogar der Richter, der gerade das Urteil verkündigt hat. Der kommt runter von der Kanzel und tritt ein. Es ist der sogar, dem du alles angetan hast. Denn alles, was wir anrichten, richten wir immer zuerst Gott an in dieser Welt. Und alles, was wir unterlassen, unterlassen wir immer zuerst Gott gegenüber. Und der ist für uns eingetreten. Und von dem darf Mose etwas erfahren, als er an ihm vorbeigeht. Jesus ist der Raum, in dem wir Gottes Nähe erfahren können, in dem Gott uns nahe kommt, unter menschlichen Bedingungen. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14 wird das gesagt, als da von die Rede war, dass Jesus das Wort ist und so, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott hat sich anschaubar gemacht, greifbar. Eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Christus hat Gott sich sehen lassen. Und die Freude deines Lebens, wenn du vielleicht sonst zur Zeit gerade nicht so viel Grund zur Freude hast, die Freude deines Lebens ist genau genommen die, dass Jesus sich für dich eingesetzt hat. Das ist das, was du hast. Und das ist das, was du immer hast. Und das ist das, was dir niemand nehmen kann. So kommt Gott dir nahe. Ob es sich für dich gerade so anfühlt oder nicht, näher geht's nicht. Oder sagen wir so, das ist die tiefste Nähe. Davon hast du nicht mal geträumt. Mose hat ja hier eine persönliche Erfahrung mit Gott, die mich schon oft dafür zu bewegt hat, auch für mich zu glauben, dass Gott uns nahe ist. Wir können Gottes Nähe nicht selbst herstellen. Wir haben sie auch nicht verdient. Aber Gott kommt uns nahe. Allerdings erfahren wir seine Nähe nicht vor allem an unseren Höhepunkten, wo wir das ja immer so denken. Wir denken ja, es ist am schönsten und am besten in unserem Leben, wenn wir was erreicht haben, wenn wir Erfolg haben, wenn wir hübsch sind, wenn wir stark sind, wenn wir dies, wenn wir jenes, wenn alles klappt und so weiter und so fort. Wäre interessant, mal sich miteinander, können wir jetzt gerade nicht machen, gerne hinterher sich drüber unterhalten, wo hast du eigentlich Gottes Nähe wahrnehmen können in deinem Leben? Waren das die Höhepunkte? In meinem Leben waren es auch mal Höhepunkte, vielleicht, aber vor allem die Tiefpunkte meines Lebens waren es. Das finde ich verrückt. Da, wo es darum geht, ob Gott gnädig ist oder nicht, und nicht, ob er zu allem, was er mir schenkt, noch einen draufsetzt. Ich habe euch mal erzählt davon, dass das Bibelwort aus dem Jesaja-Buch Kapitel 54, Vers 10 in meinem Leben zu einem dauerhaften Begleiter geworden ist. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Damit und davon lebe ich bis heute. Von Höhepunkten ist da nicht gerade die Rede. Komisch, dass ich immer wieder überrascht bin, dass es immer wieder auch tief geht in meinem Leben. Seltsam, ich bin mir selbst ein Rätsel. Das war ich schon oft, das hat auch damit zu tun, dass dieses Wort so in mein Leben reingekommen ist. Muss etwa 1993 gewesen sein. Da war mein Leben mit Jesus etwa 1,5 Jahre alt. Und er hatte mein Leben total verändert mit seiner Liebe. Aber daran waren, wie ich vorhin schon beschrieben habe, meine Glaubensgefühle irgendwie so abgeflacht. Und meine Freunde hatten das wohl gemerkt und sich etwas Sorgen um mich gemacht. Und dann schenkten sie mir, wir waren gerade miteinander unterwegs, einen Bilderrahmen mit Jesaja 54,10 drauf. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Ich habe das alles schon mal erzählt. Ich wollte euch heute mal die Gesamtschau geben. 1993, da fing das an. Ich ahnte in diesem Moment, also erstmal hat mich das total bewegt und erstmal wieder getragen, aber ich ahnte, damit hast du mehr als nur für diese Gelegenheit etwas. Es folgten für mich trotzdem Jahre des emotionalen Absturzes. Die Glaubensgefühle kamen nicht einfach wieder. Es kam mir vor, als hätte ich Jesus verloren. Und ich kann euch sagen, das ist fast noch schlimmer, als wenn man ihn nie gekannt hat, finde ich. Manchmal war mir das so, als ob ich entweder jetzt alles verloren habe oder als ob ich jetzt erst lerne zu glauben. Die beiden Seiten. Aber es fühlte sich immer an wie die eine Seite. Ich bin trotzdem in die theologische Ausbildung gegangen. Kann man lange drüber reden, wie das kam. Ein Seelsorger hörte mir ja Stunde für Stunde zu, wie ich ihm meine Lage klagte und über mich selbst klagte. Und mir war immer mal wieder auch, als ob Gott mir zuhörte, anstatt mich schnell wieder in Ordnung zu bringen, was ich mir ja gewünscht habe. Ne? Probleme müssen immer ganz schnell weg. Das muss weg, alles. Das muss alles wieder gut sein. Sofort bitte. Und dann sagte er ja einmal, ich hoffe, Sie haben es irgendwann einmal satt, sich um sich selbst zu drehen. Einer der besten Sätze in meinem Leben. Später erzählte ich ihm dann auch von diesem Wort aus dem Buch Jesaja, das mich seit Jahren verfolgt und das mir aber irgendwie schleierhaft geworden ist. Und dann sagt er am Ende der Sitzung, er sagte ja immer erst am Ende der Sitzung kurz was und dann ließ er mich gehen. Der hörte mir eine Stunde zu und dann sagte er kurz was und dann ließ er mich gehen. Ich dachte, was macht der denn hier mit dir? Aber er sagte dann, dann fügen Sie zu all Ihren Sünden nicht noch die hinzu, dass Sie diesem Wort nicht glauben. Boom. Ich lernte diesem Wort glauben. Aber etwa 10 Jahre, nachdem es in mein Leben getreten war, war ich gefühlsmäßig wieder völlig durcheinander. Es kam mir vor, dass ich als Ehemann, Vater und Prediger den Aufgaben nicht gewachsen bin. An einem Abend saß ich an meinem Schreibtisch und fragte Jesus, wie ich denn eigentlich seine Liebe zu mir wieder wahrnehmen könnte. Das ist mir alles wieder so schleierhaft. Ich kam mir einfach untauglich und ungeliebt vor. Plötzlich klingelt das Telefon. Das konnte ich in diesem Moment überhaupt nicht gebrauchen. Und der dran war, der passte mir gar nicht in Kram. Das war mein Vermögensberater, von dem ich eine Ahnung hatte, der hat einen riesen Fehler gemacht. Und der meldete sich ganz freundlich. Ich war überhaupt nicht in der Stimmung für so ein Gespräch und wollte den eigentlich schnell abwimmeln. Er fragte mich, wie es mir geht. Ich erzählte ganz kurz, unabsichtlich muss wohl irgendwie ihm deutlich geworden sein, ich habe das nicht angesprochen, aber dass ich recht mutlos war gerade. Und als ich das Gespräch beenden wollte, sagt der Berater plötzlich, du, ich habe hier einen Spruch vor mir stehen, den möchte ich dir jetzt einfach noch von Gott zusagen. Ihr ahnt, was jetzt kommt. In einer anderen Übersetzung, aber Jesaja 54, 10. Meine Liebe wird nicht von dir weichen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen, wusste ich ja, steht da wörtlich. Ich musste um Fassung ringen und konnte das Gespräch gerade noch beenden, bevor mir fast der Hörer aus der Hand fiel. Und ich erstmal fassungslos da saß, sollte Gott das immer noch ernst meinen? Ein paar Jahre später bin ich wieder an mir verzweifelt, weil ich immer so schnell mutlos werde. Weil mir dieses Wissen der Liebe Gottes so abhanden kommt und dass so wenig von dieser Liebe Gottes bei anderen Menschen ankommt und ich Gottes Wort so wenig ernst nehme. Fügen Sie zu all Ihren Sünden nicht noch die hinzu, dass Sie dieses Wort nicht glauben. Und ich füge es hinzu, anstatt mich davon tragen zu lassen. Was mir so noch nie über die Lippen gekommen war, brach jetzt aus mir heraus. Nach etwa 24 Jahren Christsein. Ach, Herr Jesus, willst du mich denn überhaupt noch? Das war mir ernst. Und ich wartete auf eine Antwort. Ich dachte, du bleibst jetzt hier erstmal sitzen, auf meiner Lieblingsbank am großen Ratzeburger See, und jetzt guckst du mal, ob eine Antwort kommt. Kennst du das ja schon bei Gott? Manchmal kommt tatsächlich eine, manchmal kommt auch keine, wahrscheinlich öfter, die ich so gleich wahrnehmen kann. Kam manchmal später. Und auf manche Fragen habe ich noch keine Antwort gekriegt. Aber die war mir nun so wichtig, dass ich einen Augenblick hatte, ich kann so nicht weitermachen. Wie Mose mit dem Volk im Grunde. Und dann kommt mir natürlich, kann ich ja schon psychologisch erklären, Jesaja 54, 10 in den Kopf. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer. Und ich dachte, ach ja, das fällt dir ja immer ein. Aber immerhin fällt dir das ein, dachte ich. Na gut, dann nimmst du das jetzt wieder ernst. Irgendwie wenig emotional bewegt, stand ich dann auf und war doch ein bisschen enttäuscht, dass nicht was anderes gekommen ist. Heute würde ich sagen, was soll denn da anderes kommen? Was willst du denn noch? Ja, selbst gemacht haben will ich noch, nicht Gnade, nicht geschenkt. Selbst gemacht ist besser. Habe ich mal einer Supervisorin am Telefon gesagt, mit der ich über sowas sprach. Ich sagte, ja, anderen würde ich immer sagen, die Gnade ist das Entscheidende. Ich selbst brauche was Besseres. Und habe im nächsten Moment gelacht. Wir haben beide schallend gelacht am Telefon. Wenn das mal so ehrlich aus uns herauskommt. Ich stehe jedenfalls auf und denke, na gut, dann gibst du dich eben damit zufrieden und komme ins Büro und mache meinen Computer an und lese die E-Mails. Eine E-Mail von einem älteren Mitglied aus unserer Gemeinschaft ist dort eingekommen. Was sie mir erst später erzählte, einige Tage danach traf ich sie, ohne ihr davon erzählt zu haben. Ich habe mir nur gedankt dafür. Und dann erzählte sie mir, wie es dazu kam. Sie hatte das irgendwie auf dem Herzen, mir das zu schreiben. Und dachte dann, ach komm, sie wollte das schon löschen. Das hat der Prediger doch gar nicht nötig. Das kommt dem bestimmt komisch, wenn du sowas schreibst. Aber sie hat dann doch auf Senden gedrückt. Und war ihr ganz unangenehm. Deswegen sprach sie dann auch mit mir. Und dann stand in dieser E-Mail, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Matthias, sei gewiss, seine Liebe und Gnade gilt dir und mir. Ja, ich muss wahrscheinlich nicht erzählen, wie mich das bewegt hat. Und bis heute bewegt. Wie Gott uns nahe ist, nicht vor allem an deinen Höhepunkten ist Gottes Nähe erfahrbar. Gott wartet nicht, bis du zu ihm kommst. Er ist zu dir gekommen. In Christus schenkt er dir seine Nähe. Du kannst sie im Glauben erfahren. Amen.